herzlich
willkommen
zurück
bei
Lambert Jazz. Folge 39.
Ja, Folge 39. Wir sind wieder da.
Ja.
Eure Lieblings-Jazz-Hasen aus dem Internet. Die Leute sind mittlerweile wirklich, also sie können nicht ohne uns.
Nee. Das
ist wirklich so, der Dienstagmorgen ohne Jazz ist eigentlich für viele Leute gar nicht mehr vorstellbar. So, das ist gerade die Pendler, die morgens früh aufstehen und dann halt zur Arbeit fahren. Bei denen sind ja unsere Herzen, unsere Jazz-Herzen, oder?
Absolut richtig, genau. Aber auch bei den Leuten im Schichtdienst, die dann vielleicht zum Zwischendienst oder zur Spätschicht fahren, auch die sparen sich gerne den Podcast auf für die lange Fahrt zur Arbeit.
Ach, es ist wirklich herrlich. Es gibt wirklich auch wahnsinnig viel Rückmeldungen. Wir freuen uns jedes Mal wieder, wenn da was kommt. Wir wollen das auch alles mit einflechten. Das muss natürlich immer passen in unsere Timeline. Wir sind ja strikt durchorganisiert und passen nicht immer alle Themen in jede Folge und so. Und dann wollten wir noch was reinbringen. Dann wollen wir über was John Scofield reden und was weiß ich alles. Passt natürlich nicht alles. Aber jetzt fällt mir noch eine Rückmeldung ein, die uns neulich ereilt hat zum Thema Arbeitertum unter Musikern. Da hatten wir vor ein paar Folgen mal die Rotfront-Folge. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wie die hieß. Da hat sich jemand gemeldet, der das aufmerksam gehört hat und schrieb Folgendes. Ich habe mir gerade eure Folge zum Thema Arbeitertum unter Musikern angehört und wollte nur meine Erfahrung zu ausbeuterischen Methoden bei privaten Musikschulen teilen. Ich habe 2019 bis 2020 in einer Musikschule gearbeitet. Als Musiklehramtsstudent war das natürlich eine große Ehre, da man ja kein richtiger Hauptfachstudent ist. Ach so, da gibt es so eine Hierarchie, das wusste ich gar nicht.
Na klar.
Also die Hauptfachstudenten werden eher genommen in Musikschulen als...
Naja, beziehungsweise das...
Man könnte ja sagen, dass die pädagogisch sich besser auskennen, die Lehramtsstudenten, oder?
Naja, es gibt ja mehrere Studiengänge. Du kannst auf Lehramt studieren, also die sogenannten Schumus, wie sie heißen, die Schulmusiker, die dann auch immer ihre Schupra-Prüfung machen müssen zwischendurch, ihre schulpraktische Musizierprüfung. Die lernen ja Musikunterricht an Schulen geben und dann gibt es natürlich noch die Diploma. Also die lernen ein Instrument auf Diplom, die wollen ins Orchester und da gibt es noch so ein Zwischending für Leute, die sagen, ja vielleicht gehe ich doch auch so in die Instrumentalpädagogik. Das sind die Diplom-Musikerzieher bzw. Diplom-Musiklehrer, je nach Hochschule, also die DMLs oder die DMEs. Und wenn du jetzt aber ein DME bist, dann machst du im Prinzip dasselbe wie ein Diploma, also du lernst dein Instrument auf hohem Niveau spielen. Gleichzeitig musst du nochmal so ein paar Pädagogikseminare belegen. Um dann quasi auch...
Ja, jetzt hatten wir sowas Ähnliches auch, aber es war nicht so aufgeteilt. Eigentlich, wir hatten alle den gleichen Studiengang in Holland, aber es gab so verschiedene Profile, die man wählen konnte ab dem dritten Jahr oder so. Und entweder war das, das Performative, was ich natürlich gewählt hatte, oder dies, genau, Musiklehrer. Und es gab noch irgendwas Drittes, habe ich gerade vergessen. Aber es war nicht so, dass es von vornherein klar war, sondern du hast erstmal studiert und dann musstest du so ein bisschen so ein Profil wählen und dann da auch noch Prüfungen machen und so. Genau, wenn du halt Musiklehrer gewählt hast, dann musstest du natürlich da pädagogisch irgendwie noch was anderes leisten als ich. Ich musste beweisen, dass ich eine Tour organisieren kann und solche Sachen.
Ja, bei uns anders. Als Dieter Glawischnik da in Hamburg diesen Jazz-Studiengang gründete, der Legende nach, da hat er ja gewusst, die Jazzer, die werden sich niemals mit dem Spielen über Wasser halten können. Und deswegen konnte man nur Diplom-Musikerzieher studieren. Also ich bin gar kein richtiger Diplom-Jazzer, sondern ich bin Diplom-Musikerzieher.
Lies mal weiter.
Ja.
Oder? Was noch was dazu sagen?
Du als Diplom-Musikerzieher? Das Interessante ist, dass, glaube ich, dieser Erzieheranteil bei mir bestand, glaube ich, aus in Wirklichkeit 2 oder 3 Seminaren, die sich irgendwie... Ich glaube, ich hatte pädagogische Psychologie, Didaktik der Gehörbildung und vielleicht sogar noch irgendein drittes Fach, aber das war alles sehr wenig, sag ich mal, der pädagogische Anteil. Aber reicht dafür, dass ich ein gutes altes deutsches Diplom als Pädagoge habe. Also ich bin eigentlich einem Lehrer gleichwertig.
Einem Lehrer gleichgestellt. Ich finde, du nimmst diese Rolle auch wirklich, füllst sie wunderbar aus, gerade hier in einem Jazz-Podcast. Deswegen hat sich das Studium vielleicht gelohnt. Zumindest der Titel, dem wirst du auf jeden Fall in jeder Hinsicht gerecht.
Ja, danke.
So, er schreibt weiter. Die Bezahlung fand ich als Student ein nettes Zubrot, aber im Nachhinein total ausbeuterisch. Ich habe etwa monatlich pro Schüler in einem Kundenstamm 50 Euro bekommen, auch in den Ferien. Geworben wurde mit viel höheren Stundenlöhnen, wenn man doch die Leute für Gruppenunterricht begeistern würde. Verstehst du das?
Ja, du kriegst, was weiß ich, 10 Euro, wenn du eine Einzelstunde gibst. Wenn du aber eine Gruppenunterrichtsstunde gibst, kriegst du 12.
Ah, wenn du mehr Leute für eine Stunde anwerben kannst, kannst du pro Stunde natürlich mehr Geld verdienen.
Ja, das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, fast noch fair an der Musikschule, an der ich mal arbeitete, in der Hamburger Vorstadt, so 2006, 2007, glaube ich, so in der Zeit. 5, keine Ahnung, war relativ lange her. Da gab es dieselbe Bezahlung für Gruppen- und Einzelunterricht. Die Musikschule selber war aber stark daran interessiert, den Leuten Gruppenunterricht als Angebot anzudrehen für die Kinder. Was allerdings viel anstrengender ist, ich bekam aber dasselbe Geld für die Gruppen. Für die Musikschule hat es sich wahrscheinlich gelohnt, weil man mit dem Gruppenunterricht dann mehr verdient.
Weil die haben natürlich mehr eingestrichen.
Genau, ja, das wurde aber nicht an mich weitergegeben.
Genau, Gruppenunterricht ist natürlich anstrengender als 1:1 Unterricht.
Ja.
Was mir dabei auffällt, ich habe das jetzt verstanden, worum es da überhaupt ging, aber was ich denke ist so, das wird dann so in seinem Fall ja so weitergegeben an den Lehrenden, so von wegen, ja, du kannst dich ja selber darum kümmern, dass du hier irgendwie ein paar mehr Leute pro Stunde hast, so, dann kriegst du auch mehr Geld, so, also das ist irgendwie so die Verantwortung weggeben, ne, also wir müssen jetzt hier nicht groß über Stundenlöhne reden, so, du kannst es halt für dich die Situation selber verbessern, so, jeder kann es schaffen, ich AG-mäßig, ja. FDP, so ein bisschen, das ist ja eigentlich so, ne, also genau, wenn du am Ende dann eine Big Band da irgendwie unterrichtest, die alle Bock auf dich haben, dann kriegst du halt so richtig viel Kohle pro Stunde, so, aber musst du halt gucken, dass du es selber hinbekommst. Bekommst, ist dein eigenes Profil, deine eigene Verantwortung. Ansonsten musst du gucken, wo du bleibst. Ist eigentlich kein schöner Stil. Als wäre das nicht genug, musste man vor Antritt der Stelle ein Seminar in Aschaffenburg belegen, Anfahrt und Unterkunft selber zahlen, das eher Sektencharakter hatte.
Ja.
Die Krönung zum Schluss. Die Schule vertreibt eigene Lehrbücher, die man natürlich auch an den Mann bringen sollte. Das ist ja wirklich großartig. Und falls man ein paar positive Bewertungen bei Amazon schreibt, kriegt man als Lehrkraft sogar auch ein Freiexemplar.
Das ist doch lieb.
Lieb. Ja, sehr gut. Der Verein ist ein Franchise und ich kann jedem nur raten, die Finger davon zu lassen. Er hat den Namen allerdings jetzt nicht genannt.
Ja, ich hätte kein Problem, einen heißen Tipp. Ich glaube, das ist eine Firma, die sowohl Keyboards baut als auch Motorräder und Außenbordmotoren für Boote. Wäre mein Tipp.
Ich glaube, ich weiß, um welche Firma es sich handelt.
Ja.
Die haben auch so einen Zweig, wo sie quasi auf Musikschulen.
Ja, ich glaube, da gibt es auch dann so eine nach dieser Firma benannte Methode und so. Ja, das also kommt mir bekannt vor. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich war nicht an so einer Schule, das als Hörensagen.
Ist ja interessant. Also wenn wir den Namen sagen würden, hätten wir wahrscheinlich schon wieder die nächste Klage am Hals. Und das können wir uns langsam nicht mehr leisten. Asterix ist ja wirklich voll beschäftigt, was das angeht. Der Kollege kriegt sich nicht ein. Genau, das jetzt auch noch sich mit anlegen. Das können wir irgendwie nicht bringen, oder?
Ja, gut. Ich sehe aber, ich empfange ja immer noch den Popkurs-Newsletter. Und ich weiß nicht, ob sich das dann bis zur Ausstrahlung schon geklärt haben wird. Aber die Musikschule Büchen, die sucht Lehrkräfte ab November 2023 für Saxophon, Klarinette, Klavier und Gitarre. Also falls ihr Bock habt, nach Büchen zu pendeln oder sogar in Büchen wohnt, ab an die Musikschule. Das ist da in einer...
Ab an die Musikschule.
Ab Musikschule Büchen.
Ihr müsst allerdings erst zu einem Seminar nach Aschaffenburg.
Das weiß ich nicht.
Und da könnt ihr mal gucken, wo ihr da unterkommt. In einer Jugendherberge, in einem 10-Bettzimmer ohne Frühstück.
Das ist im Prinzip ein privates Business, ne? Diese Musikschulen. Es gibt noch die staatlichen, da läuft das anders. Ja. Und richtig schlau ist man natürlich, wenn man Privatunterricht gibt. Dann gibt's nämlich Geld auf die Kralle, Cash in the Tash.
Ja.
Und da gibt's wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten, da den Verdienst hochzuschrauben, wenn man kreativ ist.
Ich finde es jedenfalls sehr interessant. Das sind so Lebensrealitäten, die ich total wichtig finde, die zu teilen. Und auch ich finde es total spannend, also das mal zu hören, weil, wie gesagt, das ist etwas ist, was ich gar nicht so kenne. Du vielleicht so ein bisschen besser. Aber für viele Leute, die uns hören, ja wahrscheinlich auch zum Berufsalltag gehört, so sich mit solchen mit solchen Berufsverhältnissen auseinanderzusetzen und sich rumscheren zu müssen. Ja, kann man ja nur dran appellieren, dass man da auf jeden Fall in die Öffentlichkeit geht und guckt, dass sich da irgendwas verbessert. Also es ist ja, es klingt ja wirklich katastrophal furchtbar.
Ja,
also,
das ist...
Ich hätte jetzt keinen Bock, da zu arbeiten.
Nee, also da gibt es bestimmt gibt es auch Positivbeispiele und so. Das Bittere daran ist irgendwie, ob jetzt mit Studium oder ohne, wenn man an so einer Musikschule landet, dann hat man im Prinzip auch eine intensive Ausbildung genossen, wie vielleicht auch jemand, der Lehrkraft an einer Schule werden möchte, also an einer normalen Regelschule und lebt in prekärsten Verhältnissen, also mit Honorarverträgen als Freiberufler in so einer Art Scheinselbstständigkeit, arbeitet da wirklich teilweise für einen Hungerlohn in auch noch so einem komischen Pyramidenspielsystem da, wie bei dieser eben nicht genannten Musikschule. Und das ist schon natürlich auch so ein bisschen traurig, ne, dass man sich da dann doch falsch entschieden hat wahrscheinlich. Weil in Wirklichkeit ist es dann deutlich lukrativer und sicherer, an so einer normalen Schule Unterricht zu geben. Aber wie gesagt, wir sind da auch interessiert an anderen Modellen. Ich habe mich ja aus der 1:1-Pädagogik so ein bisschen zurückgezogen, seit langem und ich pädagogiere nur noch jetzt hier durch den Äther. Also so eine Art Telekolleg.
Und das machst du für umsonst, das muss man ja auch mal sagen.
Für lau.
Also gibt es kein Geld für so, ne? Für lau.
Ja, außer unsere vielen Sponsoren. Wer sponsert uns denn heute?
Ja, Yamaha, eine tolle Firma, die sowohl Klaviere als auch Motorräder herstellt.
Und Außenbordmotoren für Boote.
Ja, eine Firma, die wir sehr lieben. Ich habe mehrere Synthesizer auch von dieser Firma.
Ja.
Großartig.
Wirklich toll. Auch das in der letzten Folge genannte Yamaha DX7, ein echter Klassiker, das die Welt verändert hat, den Klang der Welt. Ja. Ich würde dann eigentlich auch gerne nochmal so ein bisschen Segment voranbringen, was wir eh schon die ganze Zeit immer so ein bisschen machen und was auch von meiner Seite aus in Planung ist, eine große Sonderfolge mit meinem lieben Freund David Rieken. Der kommt jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Ich möchte nämlich gerne die Sonderfolge machen, Jazz für Nicht-Jazzer.
Ah.
Genau, weil wir unterhalten uns irgendwie immer so ein bisschen über Jazz für Nicht-Jazzer, was dann eigentlich so die Fallstricke sind, wenn man das jetzt nicht so wie wir mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Und da bitte ich auch um Zusendung Jazz für Nicht-Jazzer. Was versteht ihr da nicht? Was ist daran so kompliziert an melodisch Moll?
Wir geben uns solche Mühe, immer wieder die alte Richter-Skala zu erklären. Ja. Und wo gibt es da noch offene Fragen? Verstehen wir nicht.
Ja, genau. Aber deswegen kommt David bald in den Podcast und wir machen die große Jazz für Nicht-Jazzer Sonderfolge. Also jetzt hier, Achtung, Druck von außen. Jetzt fallen David wahrscheinlich die AirPods gerade aus dem Ohr. Aber er muss.
Es gibt ja wirklich Menschen, die wahnsinnig viele Jazzplatten kennen, aber wirklich überhaupt gar keinen praktischen Bezug dazu haben.
Ja.
Also es gibt es, wirklich. Nicht mal so von wegen, ich habe also gar kein Instrument spielen und trotzdem wahnsinnig viele Platten kennen und einfach nur sich für diesen Klang dieser Musik begeistern können. Und ich weiß gar nicht, stellen sie sich dann immer wieder die Frage, was ist das eigentlich für Skalen oder so? Das sind wahrscheinlich die Leute, die auf den Jazzkonzerten rumhängen und das Ganze verarbeiten zu versuchen, indem sie ein Bild malen.
Ja, oder Jazzjournalisten auch gerne.
Jazzjournalisten, wobei da gibt es ja schon so einen Anspruch, das Ganze auch musikalisch zu fassen, zumindest mit musikalischen Worten zu beschreiben. Weiß nicht, aber ja, vielleicht auch, ja.
Jazz und Malen, auch gut.
Und es gibt Leute, die schreiben im Jazzclub, die schreiben einfach sich so Notizen auf. So. Also das, was sie hören, nutzen sie als Inspirationsquelle, um irgendwas zu schreiben. Und das ist dann nicht so, dass da ein Roman entstehen würde, sondern das ist einfach nur halt quasi die kreative Energie nutzen, um selber etwas zu machen. Jazz scheint halt irgendwie was zu sein, was die Leute wirklich dazu animiert, selber kreativ zu werden.
Ja, also
das ist ja irgendwie großartig. So, ja.
Du verweist da, glaube ich, auch auf die Beatnik-Kultur, ne? Das sind so diese amerikanischen Autoren der, ja, so 40er Jahre, würde ich sagen. Also ich glaube, das Bekannteste ist wahrscheinlich hier
Jack
Kerouac, On the Road, ne? Ist wahrscheinlich das Bekannteste, aber auch hier William S. Burroughs, Naked Lunch. Das gibt es auch von Cronenberg, so eine Verfilmung. Und in dieser Beatnik-Literatur, da wird wahnsinnig viel Bezug genommen auf Jazz. Die gehen nämlich immer in Jazzclub und hören Bebop, Hipster-Musik, wie das auch damals schon hieß, genau. Und Allen Ginsberg zum Beispiel, das ist ja so eine Art Frühform von Slam-Poetry, was der gemacht hat teilweise. Das ist irgendwie auch Jazz inspiriert alles. Jazz und Lyrik ist auch so ein Ding.
Stimmt, wie heißt der von Studio Braun, der dritte?
Jacques Palminger.
Jacques Palminger.
Der hatte auch so ein Jazz- und Lyrik-Trio. Oder,
ja, also genau,
wie heißt denn diese Gruppe? Habe ich schon zweimal live gesehen.
540-Hertz-Trio.
Ja, das 440-Hertz-Trio heißt das, glaube ich, genau. Ja, der Trio, sie sind aber auch teilweise zu sechs auf der Bühne von Jacques Palminger. Ja. Wirklich ganz toll. Das macht live total Spaß. Die Platten sind irgendwie auch gut. Und das ist so, wenn wir auch über Humor reden, die sind natürlich ulkig, nehmen sich aber selber ernst und die Musik ernst.
Ja, und genau, was Jacques Palminger macht, der ist ja auch in der Praxis, würde ich einfach mal sagen, nicht Jazzer. Er nutzt halt einfach nur die Jazzmusik, um halt sich auf der Bühne live inspirieren zu lassen und möglichst merkwürdigste Dinge von sich zu geben,
die
wirklich auch in jedem Fall unterhaltsam sind. Muss man schon sagen.
Also immer improvisiert, glaube ich auch.
Ja. Nicht immer, aber also auch feste Sachen.
Singt auch nicht wirklich, sondern rezitiert. Also es ist wirklich, er spricht über diese Musik und ist aber ja trotzdem auch Musiker. Der ist ja zum Beispiel, hatten wir auch schon mal vor vielen Folgen eine Band von Jens Rachut, Dackelblut, Hamburger Punkband, da hat er zum Beispiel Schlagzeug gespielt früher. Jacques Palminger.
Ist das so? Ja. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Genau. Also, da kommen wir schon wieder vom Hölzken aufs Stöcksken. Ich will dich jetzt hier auch nicht so durchscheuchen, aber sonst würde ich dich auch fragen, ob du uns nochmal was erklären kannst.
Ja, klar, ich erkläre gerne was.
Erklärper. So, wir tasten uns da jetzt mal so langsam ran. Wir haben ja gesagt, die Magic beim Jazz, die passiert ja auf der fünften Stufe. Immer wenn ein dominant 7-Akkord kommt, also wenn da steht C7, G7, A7, S7. Ja. Sogar Des7 oder Cess7 im schlimmsten Fall. Dann beginnt die Magic und dann haben wir gesagt, wir spielen gern alteriert. Egal ob nach Dur oder Moll.
Wie gesagt, das ist beides möglich. Kommt auf den Zusammenhang an, alteriert passt nicht immer nach Dur. Passt eigentlich immer nach Moll, aber nicht unbedingt immer nach Dur. Also das ist so ein bisschen dem Zusammenhang geschuldet, aber ja, genau.
So.
Theoretisch beides möglich,
ja. Ja, so. Was spielen wir denn nach Dur?
Also meine Lehrer haben damals immer gesagt, erstmal sich oktatonisch orientieren.
Aha, da will ich nämlich drauf hinaus. Weil wenn wir sagen...
So.
Ja, das ist nämlich der magische Klang der Halbton-Ganzton-Skala. HTGT.
Genau, so ist es.
Nicht HTGDL, sondern HTGT. Was hat's denn damit auf sich?
Naja, es ist erstmal eine mathematische Skala. Von denen gibt's insgesamt nur drei, weil sie sich nach der kleinen Terz immer wieder wiederholen.
Na, wir nennen das symmetrisch.
Praktisch zu wissen. Das ist gut zu wissen, weil muss man nämlich nicht so viel üben.
Genau.
Man kann die halt, wenn du sie jetzt für G-Dur gelernt hast, G-Dur 7, dann kannst du die gleiche auch anwenden für Bes, B-Dur 7. Und für Des. Und als letztes noch für, weißt du es?
Ja, für E, ne?
Richtig!
Kannst du die jetzt aber bitte nochmal spielen und dann jeweils auflösen zur Tonika?
Natürlich, natürlich.
Ah, sehr gut.
Ich habe am Ende ein bisschen chromatisch angewählt, da bin ich ein bisschen untreu geworden.
Ja.
Aber trotzdem, ne? Der Vibe dahin war oktatonisch. Mhm. Und genau. Das wäre ein bisschen sauberer gewesen.
Ja.
Ja.
Ja, aber jetzt würde ich auch gerne hören, wie du die auflöst zu S, Ges und A. Dass wir mal hören, dass da immer dieselbe Skala erklingt und sich in nach verschiedene... Ah, guck mal, geht auch.
Genau. Wo waren wir noch?
Ja, nach Ges würde ich gerne mal...
Ja,
vielleicht. Nach A auch?
Wollen wir nach A.
Ja, aber das ist doch wirklich magisch. Diese eine Tonleiter löst sich zu vier verschiedenen Toniken auf, Tonikas.
Sie hatten einen leicht edgigen Sound. Also wir hatten uns ja neulich mal gefragt, wie ist es eigentlich mit dem Sound von Herbie? Wie kann man den eigentlich beschreiben? Ich würde auch sagen, oktatonisch spielt da eine große Rolle. Zum Beispiel dieser Akkord ist ziemlich Herbie-esque. Ist, genau, C7 mit dem Fis-Moll-Akkord drüber. Alles Töne aus dieser genannten Halbton-Ganzton-Skala. Mhm. Und es hat einen sehr jazzigen Charakter, aber es klingt nicht ganz so weich wie ein alterierter Akkord.
Ja.
Das ist so ein alterierter Akkord. Wegen der großen 6, das ist ja ein Unterschied.
Ein bisschen abstrakter ist halt die große
klingt
6.
Die auch. Die klingt ja eher.
Ist ein bisschen abstrakter, ja.
Ja,
schwer zu beschreiben, wie das klingt. Das müssen die Jazz-Journalisten machen, aber die kann man auch gut spielen, ne?
Ja,
und das Tolle an der Skala ist dadurch, dass sie symmetrisch ist. Also wir haben 12 Halbtöne und wenn wir immer Halbton, Ganzton sagen, dann kann man das quasi durch 4 teilen und dann können wir an 4 Stellen der Skala starten und haben immer genau dieselben Intervallabstände. Müsst ihr nicht verstehen, ist aber so. Und das heißt aber auch, alles was man spielt, kann man immer eine kleine Terz hochschieben. Das heißt, man kann so geile Licks spielen, die sich immer so im Kleinterzabstand...
Das wäre aber so ein, ne?
Ja.
Wäre so ein Lick.
Genau. Ja. Magic. Und das Geile ist, wenn man diesen Lick kann, in einer Tonart, dann kann man den zu vier verschiedenen Toniken auflösen.
So ist es.
Ja. Also man kann sich quasi die Überarbeit, die man mit der alterierten Skala hätte, die kann man vierteln. Also man hat nur 25%, nee, Quatsch, dritteln. Also man hat nur, nein, vierteln. Dritteln.
Vierteln, ja.
Dritteln.
Ja, man muss viel weniger Skalen lernen.
Dritteln, ja, genau. Ja. Also genau, ja. Nee, Vierteln.
Richtig.
Ja, was denn nun? Ich hab einen Knoten im Hirn. Also immer 1, 2, 3.
Nee,
Vierteln, genau. Man muss nicht 12 Tonleiter lernen, sondern nur 3. Da würde ich sagen, vielleicht erstmal mit der Halbton-Ganzton-Skala ein bisschen arbeiten. Da hat man schneller gute Ergebnisse. Es gibt ja auch viele Leute, die in Teilzeit Jazzer sind oder eine Familie haben, nicht so viel Zeit zum Üben. Oder wenn sie im hohen Alter nochmal mit dem Jazz anfangen, würde ich sagen, lieber die Halbton-Ganzton-Leiter, weil das ist ökonomischer.
Ja. Man muss natürlich dazu sagen, um die alterierte Skala wird man als Alteingesessener, als Jazzliebhaber nicht rumkommen langfristig. So, da kannst du noch so viele Halbton- und Ganzton-Licks spielen, wie du willst. Irgendwann wirst du die alterierte brauchen.
Ja.
So. Aber das viele nicht wissen,
ja.
Jazzstücke so auf einer Session, die sind eigentlich immer in der gleichen Tonart, also in ähnlichen Tonarten, ja, findet das eigentlich statt. Man muss nicht alle 12 gleich gut können, um zu bestehen im Birdland jetzt oder so, kann man schon mal, wichtig zum Beispiel so C alteriert, A alteriert, das sollte man drauf haben, B alteriert auch, ne, klar.
Ja.
Aber zum Beispiel sowas wie Fis alteriert gibt's fast nie, oder?
Weil es sehr wenig Stücke gibt, die in H stehen.
Ja, genau. Also ich will jetzt nicht sagen, übt das nicht, ist ja auch gut für die Finger oder so. Man muss sich nur im Klaren sein, es gibt bestimmte Skalen und Akkordverbindungen, die natürlich deutlich öfter vorkommen,
ja,
als andere in der Jazzmusik.
Ja, aber es gibt ja auch eine Regel für ein gutes Trompetensolo.
Ja, erst alteriert und dann hoch.
Genau, was hat's denn damit auf sich?
Naja, das ist dann halt, ich glaube, Trompeter versuchen sich rauszuschummeln mit solchen Tricks.
Ja, erst alteriert und dann hoch.
Und hoch heißt dann aber lange Noten dann, ne?
Ja.
Also erst kniedelt man unten so ein bisschen rum, irgendwie, dass es jazzig klingt, und dann zeigt man, was die Trompete in ihrer ganzen, ja, Kraft, in ihrer Fülle, in ihrer Einzigartigkeit nämlich auch noch kann.
Ja.
Das kann ich jetzt auf dem Klavier auch nicht nachmachen. Nee. Nämlich oben schön laut rumtröten.
Ja, das ist ja wirklich was, das kann auch eine Gitarre, kann das natürlich mit einer Verzerrung, wenn der so das Sustain, ja, also die Dauer des Klangs so ein bisschen verlängert wird durch zum Beispiel eine, so eine Verzerrung und Kompression. Aber das können ja vor allen Dingen Blasinstrumente sehr gut. Lange, ja, hohe Töne spielen, das geht ja auf dem Klavier gar nicht.
Nee, geht nicht.
Da muss man sich irgendwie anders helfen, ne? Also das ist...
Also muss er halt so vielleicht so Gottfried Böttger mäßig so...
Ja, stimmt.
So könnte man machen.
Also, aber das ist schon was ich auch im Lambert-Kontext öfter mal von dir höre.
Was?
Ich erinnere auch an die Komposition Sweet Apocalypse. Das ist ja auch so eine Art.
Achso, dass ich so Tonwiederholung, ne? Ja, weil man halt einfach nicht so lange aufhalten kann. Deswegen nutze ich das natürlich oft, einfach den gleichen Ton immer und immer wieder zu spielen. Man kann sich die Stücke auch gut merken, weil es kommen dann ja nicht so viele vor. Das ist ja immer der gleiche.
Genau.
Ja, viele meiner Fans wissen, ja, um dieses Stück. Es wird immer mit großem Jubel begleitet, wenn das ansteht. Das wird erstmal nämlich minutenlang die gleiche Note angeschlagen. Die Leute geraten in Trance,
ja,
und freuen sich über jede weitere von diesen gleich klingenden Noten. Können gar nicht genug davon, ja, bekommen.
Genau, aber so einen schönen, langen, hohen Ton, das ist ja wirklich was Feines.
Ja, genau. Also da ist ja auch etwas, das beneide ich ja wirklich an Blasinstrumenten. Genau, diese Beständigkeit, ne,
ja,
die du an einem Ton hast. Und was ich wirklich auch beneidenswert finde, ist, dass ja die Schwingung, das ist ja eigentlich mit anderen Instrumenten nicht annähernd so, dass halt die Schwingung direkt in deinen Körper übergeht, wie mit Blasinstrumenten, oder würdest du mir widersprechen?
Naja, insofern, ich verbringe ja viel Zeit mit Bassinstrumenten und also es gibt ja nichts Erhabenes, als auf einer sehr großen Bühne mit einem fetten Subwoofer so eine tiefe Note zu zupfen.
Ja.
Und das hat man auch so ein bisschen am Kontrabass, den schmiegt man ja so an sich, das blubbert dann auch schön im Bauch.
Das blubbert auch schön im Bauch,
ja,
ne?
Klavier eher Kopfschmerzen, wenn man da so die ganze Zeit mit der Flügel einem so entgegenschreit. Ja. Also nichts für Migränepatienten, so einen Flügel.
Auf dem Flughafen, neulich, als ich da im Rapcamp war, auf dem Flughafen standen wirklich überall Flügel rum. Ich finde das so eine Beleidigung. Das ist genau das Thema, das halt, natürlich wurde ich jetzt dann angesprochen, hier, der perfekte TikTok-Moment, jetzt hättest du die Chance. Und es waren ja auch ein paar Leute dabei, die auf jeden Fall ein bisschen für Reichweite hätten sorgen können, aber ich habe mich trotzdem geweigert, weil genau das nicht. Also da steht ja auch keine Gibson oder ein Schlagzeug, sondern da steht halt ein Klavier.
Ja.
Es ist doch eine Frechheit, das ist doch dann kein Instrument mehr, wenn das überall rumsteht.
Ja, guten halt Morgen. Einfach so ein
zum Inventar gehört.
Guten, ja, Morgen, Herr Lambert, ja, ein Klavier ist auch kein Instrument, sondern ein Möbelstück.
Ja, das hatten wir schon oft besprochen, aber die Leute sollen sich nicht wundern, dass es von mir da kein TikTok-Content, wie ich auf irgendwelchen Flughafen.
Ja, das wäre es gewesen. Das wäre der Durchbruch gewesen. Ja, schade drum.
Das wäre mein TikTok-Durchbruch,
ja,
gewesen.
Ja. Soll ich dir mal erzählen, wer sich nämlich schon mal an, glaube ich, sogar mehrfach in meinem Leben an so ein Klavier gesetzt hat auf dem Flughafen?
Du?
Ja, ich kann da nicht anders, ja, ich muss. Ja. Und dann ist man auch richtig so ein bisschen, ja, aufgeregt, fast wie im Gig.
Ja, ist es. Und die Leute klatschen ja auch dann, ne, wenn man,
ja, spielt, oder gucken erstmal so interessiert. Liegt ein bisschen daran, dass ich natürlich auch viele Jahre als Hotelpianist gearbeitet habe. Deswegen habe ich da so einen
Impuls. Das ist deine Welt.
Das ist eigentlich meine, ja, Welt, im Hintergrund zu dudeln.
Ja. Nachträge zur Folge, die wir mit unserem lieben Freund Fettoni gemacht, ja, haben. Hast du diese Sendung gesehen auf ARD, in der ARD-Mediathek? Casting heißt sie?
Nein.
Ist ein Spielfilm. Kann ich mal sehr empfehlen. Da geht es nämlich genau darum, um ein Casting, das stattfinden soll für einen Film, der gedreht werden soll. Ein Rainer Werner Fassbender-Film soll neu gedreht werden. Und es geht eigentlich nur darum, wie sich die Leute halt in dieser Casting-Situation verhalten. Bitte guckt euch das nochmal an. Das ist wirklich großartig gespielt. Also ich bin ja kein großer Fan von der deutschen Schauspielkunst im Vorabendprogramm. Aber das ist wirklich mal großartig. Das muss man sagen. Da merkt man auch, wie sehr die wissen, was sie da spielen. Weil sie das ja jeden Tag aus ihrer Lebensrealität, aus ihrem Berufsalltag kennen. Also das würde ich doch nochmal allen Leuten ans Herz legen und ist ein guter Nachtrag zu dieser, wahrscheinlich mittlerweile diese Dokumentation von Till Harms. Die Prüfung wird ja jeder gesehen haben, nachdem wir da so ausgiebig drüber geredet haben. Und wer sich da nochmal weiter reindicken will in dieses persönliche Bewerten, in diese Bewertung von Menschen, die halt in diesen Berufen stattfindet, ist das wirklich ein guter Film. Ich muss wirklich sagen, ich war ganz überrascht. Hat mich sehr unterhalten und natürlich getriggert. Fatoni hatte auch erzählt, das fiel mir dann auch im Nachhinein ein, dieses Vorführen im universitären Bereich, da meinte er doch, dass so gesagt wurde, alle möglichen Leute sind untergekommen und eine hat nichts.
Ja.
So. Und das finde ich schon auch interessant, dass es das so gibt. Also, dass das wirklich Leute sich auf die Bühne stellen und dass so halt mit Inbrunst und Überzeugung irgendwie Leute hier vorführen. Hast du mir nicht mal erzählt, und das ist jetzt ein bisschen Aufarbeitung wieder, wir sind ja auch ein psychologischer Podcast, dass du in Hamburg an der Uni warst und es kamen irgendwelche Leute vom Jazzbüro vorbei und haben als Negativbeispiel von wie man eine Demo CD einreicht, meine damalige Trio-CD vorgeführt und gezeigt, so nicht.
Oh, ja, irgendwas klingelt. Du bist ja der Chronist. Also was unser Erinnerungsvermögen angeht, bin ich ja die halb von ganz von Skala und du die alterierte Skala.
Ja.
Kannst du mich mir nochmal auf die Sprünge helfen? Ich glaube, ja, da war was. Was war denn da auf der Demo-CD los?
Naja, ich hatte halt einfach eine Demo-CD gemacht in Amsterdam und dann hieß es so, bis morgen oder übermorgen muss was eingereicht werden, damit man diesen Gig bekommt, Platten und Blumen oder so.
Ja.
Und ich hatte keine Fotos oder so, hab dann irgendwas schnell mit Kopierer, also das war ja früher, ne, das nichts mit Computer oder irgendwas, sondern also, hatten wir nicht. Haben wir irgendeinen Kopierer, irgendwelche Bilder kopiert und dann diese Demo-CD abgeschickt und dann zusammengeknickt und in so einen normalen Briefumschlag dann nach Hamburg geschickt und nie Rückmeldungen bekommen. Und du hast mir irgendwie zwei Jahre später erzählt, dass das so ein Paradebeispiel wäre, weil diese Leute kommen offensichtlich an die Uni Hamburg, also an die HFMT, heißt es so?
Ja,
die Hochschule für Musik und Theater. Und erzählen mal den Jazzstudenten, wie man sich eigentlich bewirbt auf so Konzerte und so, was man da für einen Eindruck hinterlassen muss, damit es klappt. Und ich habe ja blauäugig, wie ich war, gedacht, ja, wenn du geile Musik da einreichst, dann sollte das eigentlich reichen.
Ja.
Weil so war das ja bisher auch gelaufen, ne? Also ich erinnere noch mal kurz daran, wie ich eigentlich an diesen Popkurs geraten bin oder an meinen Studiengang in Amsterdam angetreten habe, nämlich mit einem Tape, was wir beide zusammen eingespielt haben, auf einem Casio-Kassettenrekorder.
Ja.
So.
Kein und, Yamaha.
Das hat absolut gereicht. Da haben die Leute sich das eingezogen und gehört, oh, das klingt gut, den laden wir halt zur Prüfung ein. Und genau da war das jetzt aber anders. Die haben sich schon, glaube ich, vorgestellt, da muss man schon die Form bewahren, da müssen irgendwie gute, hochauflösende Fotos eingeschickt werden und natürlich nicht in so einem Knickumschlag und so. Und obwohl die Aufnahme war, glaube ich, hochwertig eingespielt, in einigermaßen okay Studio so, aber das war denen nicht genug. Und dann, anstatt mir diese Rückmeldung zu geben, sind sie halt zu euch in die HFMT gegangen und haben gesagt, so, schaut mal hier, wie der das gemacht hat und halt allen gezeigt, wie unsäglich diese Bewerbung dort eingegangen ist. Finde ich im Nachhinein ein ganz schön starkes Stück. Ist ja so ein totales Vorführen. So.
Ja.
Kein Wunder, dass ich in dieser Szene nie Fuß gefasst habe, da bei euch in Hamburg, wenn die halt im Studium schon gelernt haben, was ich für ein Depp bin.
Ja, weil du dir überhaupt keine Mühe gegeben hast.
Ja.
Ja.
Und zwar habe ich nämlich bei diesem Konzert mit der gleichen CD,
ja,
ich habe das später dann doch gespielt. Also irgendwie, weiß nicht, 4-5 Jahre später, dann habe ich halt hochauflösende Fotos eingeschickt, das nochmal halt, weil ich halt auch irgendwann gelernt habe, das ist vielleicht besser, wenn man das so macht.
Mhm.
So, und dann habe ich diesen Gig auch bekommen. So, aber es ist doch irgendwie, ist das doch Quatsch. Also, weil es war ja die gleiche Aufnahme. Es waren die gleichen Leute, es war die gleiche Musik. Sollte es nicht darum gehen, dass die Leute sich irgendwie die Musik anhören und so? Also gerade in der Jazzmusik, da wird doch immer behauptet, es geht hier um Musik.
Ja, sicher. Nur, das ist eine Lehre allgemein im Leben, dass die Verpackung dann doch auch manchmal wichtiger ist als der Inhalt. Oder genauso wichtig.
Ja, ja, aber dass man das so auch nach außen trägt, also in so einem Berufsfeld, wo es ja erstmal darum gehen sollte, wie kannst du eigentlich spielen? Und was machst du so für Musik und solche Sachen? Und also, oder? Also im universitären Bereich? Keine Ahnung.
Bisschen, okay.
Nee, du bist nicht
dann. Nein, ich bin insofern nicht zufrieden, weil ich irgendwie sagen würde, es kommuniziert ja alles. Da lügt man sich, glaube ich, selber in die Tasche, wenn man irgendwie jetzt so tun würde, als ob man alles irgendwie immer nur auf seinen Inhalt und den wahren inneren Kern abklopfen würde. Sondern natürlich auch machen auch Kleiderleute. Und wer rumläuft wie ein Schlumpf, da denke ich erstmal, okay, Phase rum, sorry. Also ich glaube, es macht irgendwie schon auch Sinn, so ein bisschen auf das Äußere zu achten. Ne? Das kommuniziert ja auch was, also so eine gewisse Sorgfalt. Also ich würde natürlich jetzt auch einer Band, die sich bei meinem Festival bewirbt und irgendwie ein aussagekräftiges, pfiffiges EPK oder PK ja. in diesem Fall, APK, Analog Press Kit hat, der würde ich jetzt auch erstmal zutrauen, dass die vielleicht auch im Marketing besser ist, bisschen professioneller funktioniert, die Abläufe besser funktionieren könnten, die Kommunikation als halt so ein schlumpfiges Kassettchen, was mir da eingereicht wird mit einem Zweizeiler dazu. Also da.
Ja, das ist aber ja auch jetzt der Markt.
Ja, das ist ja aber auch der Markt. Also wenn ich zwei identische Produkte vor mir sehe, dann kaufe ich das mit der Verpackung, das mir besser gefällt.
Also du meinst, dass halt die Gesetzmäßigkeiten in so einem universitären, geförderten Bereich dann auch letztlich die gleichen sind?
Ja, ich weiß nicht genau, ob du, ja, ich weiß jetzt nicht, ob universitär hier das richtige Wort ist. Es geht doch, glaube ich, um irgendein Jazzfestival in Hamburg, oder nicht?
Ja, das ja auch daran hängt.
Es
ist ja alles
irgendwie ein... Es ging doch nicht um deine Bewerbung an der Hochschule, oder?
Nee, nicht an der Hochschule.
Es ging darum, dass du ein Konzert spielen wolltest. Und ich weiß nicht, wie universitär das ist. Also es ist halt gefördert, heißt ja nicht universitär.
Ich finde, in dieser Jazzwelt ist das alles sehr nah beieinander eigentlich so. Gerade was das angeht, so, aber ja, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Aber vielleicht ist das doch die Lektion, die man lernen muss. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist es halt, ja, muss man dann halt diesen jemanden so exposen. Ich meine, ja. Ich war da irgendwie, weiß nicht, 20 oder so.
Ist ja auch okay, das verstehe ich auch, dass du das gemeint findest.
Und muss man dann irgendwie das als Negativbeispiele für seine sämtlichen, weil das ist ja dann doch universitär, die gehen ja quasi an die Hochschule und machen halt damit
Leute,
Unterricht.
Ja, okay, das sind aber zwei Sachen. Da hat jetzt jemand vom Jazzbüro oder Jazz Federation, der da so einen Workshop gegeben hat an der Hochschule über, was weiß ich, Marketing für Jazzer, der hat dann wahrscheinlich einfach deine CD genommen als Negativbeispiel, um quasi den jungen Leuten mal zu sagen, guck mal, ich würde das nicht so machen. Das ist natürlich so ein bisschen gemein, aber entschuldige bitte meinen Point-Shit, aber es hat auch so was leicht Narzisstisches zu sagen, nimm mich so, wie ich bin, und wenn ich halt ein Schlonzi bin und einen Zweizeiler schreibe und einen zerkratzten CD-Rohling schicke, dann will ich trotzdem, dass du, Mensch, am Gegenüber meinen wahren Kern und mein Talent erkennst. Das finde ich, ehrlich gesagt, nur allzu menschlich. Vielleicht erstmal den Blick auf einen etwas optisch ansprechenderes Bewerbungsbriefchen da zu werfen.
Ja, das hast du jetzt mehrfach gesagt, das stimmt auch. Da bin ich auch mit dir d'accord.
Ja.
Nur wenn man jetzt irgendwie dann einen Anspruch hat, daraus Lehren zu ziehen, das haben die ja, weil sie ja zu anderen Leuten gehen und sagen, so nicht, dann sollten sie ja wenigstens so ehrlich sein und mir auch sagen, so nicht, mach mal bitte anders, damit ich auch was davon habe. Nicht nur irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne, vor denen ich dann vorgeführt werde. Genau, und das sind ja auch Dinge, die man dann ja irgendwie gelernt hat, aber ich hätte sie ja einfach von denen selber lernen können. So, die hätten es mir einfach sagen können.
Ja,
also pass auf, hier, schick doch nochmal richtige Fotos ein und so, und dann können wir drüber reden und so, aber weil sie hatten ja offenbar die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. So, sonst hätten sie das ja nicht genutzt, um da halt irgendwie so ein großes Exposure-Ding in irgendwelchen universitären Workshops irgendwie zu machen. So, also es ist ja nicht etwas, was im Müll gelandet ist, sondern sie haben gesagt, herzlich willkommen.
Auf Jahre, vielleicht wird die heute noch gezeigt im jährlichen Workshop. Ja,
wahrscheinlich ist es so.
Ja. Guck mal hier.
Ja. Und dass man halt irgendwie die Form wahren muss, das sind Lehren des Lebens, die man halt irgendwann mitbekommt. Ja. Das ist ja klar. Da will ich auch nicht gegen anargumentieren. Das ist ja klar. So.
Das ist ja
ein bisschen, wie geht man eigentlich miteinander um, ist so die Frage, warum muss das so laufen? Also warum?
Ja, das ist so wie die Prüfenden cool da in unserer Doku, die dann auch sagen, wir geben hier einen Gratis-Workshop.
Ja, so ist es.
Ja,
deswegen kam ich ja drauf.
Ich finde aber interessant, jetzt mittlerweile in der digitalen Zeit hat sich das so ein bisschen erledigt, aber ich sag jetzt auch mal für einen jungen, aufstrebenden Jazzpianisten wie dich, das ist ja auch eine monetäre Frage, ob man da wirklich jetzt 50 so Pressebewerbungen, was auch immer, verschickt mit hochauflösenden Fotos und gepressten CDs und so, das ist ja auch alles gar nicht so einfach. Oder man muss ein kleiner Bastelonkel sein und dann selber da irgendwas... Dann Origami falten oder so. Keine Ahnung, was sie da wollen. Oder vielleicht mit Parfum einsprühen, die Bewerbung. Ist das nicht so ein Trick? Dass man denkt, oh, der riecht.
Ich glaube, das ist ein Trick, ja.
Ja.
Es gibt ja so Leute, die halt immer so Karten einsenden für so Preisausschreiben und wahnsinnig oft gewinnen, weil sie halt genau wissen, wie man sie halt gestalten muss, damit sie gezogen werden.
Große ansprechende Karten und dann gibt's da noch den Trick, nämlich die Karte mit so einer Schrägschere, wie sagt man, die Ränder der Karte so anzacken, dass sie so eine andere Haptik bekommt. Und dann greifen die Leute nämlich so in den Sack mit den Einsendungen und greifen dann so zu dieser Karte mit dem Rand, der so eine bisschen andere Haptik hat, habe ich mal gehört.
Ja.
Also falls ihr jemals wieder an einem Postkartenpreisausschreiben teilnehmen solltet, das ist einfach over, oder? Es ist vorbei.
Ich glaube auch, hier reden zwei Boomer, ja, die sich noch mit sowas auskennen, aber ich glaube auch, das Ding ist eigentlich durch.
Ja.
Obwohl, man wundert sich, es gibt ja auch immer noch Autogrammjäger.
Ja, das also stimmt.
Das ist ja auch so ein Ding.
Die einen dann teilweise mit Vornamen kennen.
Die einen mit Vornamen kennen, und es gibt so Städte, die sind so voll von Autogrammjägern. Karlsruhe gehört dazu, aber auch Kassel.
Ja.
Kassel ist auch eine Autogrammjägerstadt.
Mhm.
Aber in anderen Städten so gar nicht. Also.
Ja, ja, aber das ist völlig irre. Also das müssen wir vielleicht auch nochmal beschreiben. Man kommt teilweise als Band zum Soundcheck, und das kann dann ja auch so am frühen Nachmittag sein. Und dann lungern da schon so im Umfeld der Venue, das sind eigentlich fast ausnahmslos ältere Herren, oder?
Nee.
Mit so Fotoalben, wo man dann, wo die dann sagen, ja, hey Felix, kommst du auch nochmal und signierst mir das? Und dann haben die da so irgendwas ausgedruckt, und dann sammeln die so Autogramme.
Und wichtig ist, die bleiben eigentlich nie zum Konzert.
Nee, die bleiben natürlich nie zum Konzert.
Die kommen vorher
und dann sind sie
sammeln das Autogramm ein, dann wird es einsortiert zu Hause in der Autogrammwand irgendwo, und dann hoffen sie, dass es nach 30 Jahren wahnsinnig viel wert ist, was in meinem Fall natürlich auch gut sein kann.
Wobei, das Autogramm hat sich erledigt, oder?
Ach, ich glaube, meine Autogrammwerte steigen
deine,
von Jahr zu Jahr um mindestens 45%.
Aber das neue Autogramm ist ja, kann ich mal ein Foto machen.
Ja.
Also dir passiert das natürlich nie, aber wenn ich so mit meinen Promi-Freunden rumhänge oder du, dann kommt es ja immer zu der Kann-ich-mal-ein-Foto-machen-Situation.
Ja.
Das ist das neue Autogramm. Ich wollte nochmal kurz erzählen zum Thema Autogrammjäger. Das Skurrilste, was ich da erlebt habe, das geht dann, glaube ich, auch schon so in diesen King-Fetisch-Bereich. Als ich mit Lena Meyer-Landrut auf Tour war, auch so ein Autogrammjäger ankam und so einen Haufen Fotos reinreichte, die Lena dann unterschreiben sollte. Und auf diesem Fotostapel fanden sich auch mehrere so vergrößerte Fotos von Lenas nackten Füßen.
Oh Gott.
Also, das ist auch wirklich so eine Grenzüberschreitung dann, die da.
Oh.
Also, dass da wirklich jemand wollte, dass Lena ihre vergrößerten nackten Füße signiert. Also, da war, ja, das habe ich, ja, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt.
Also, da denkt man auch, es ist irgendwie schon okay, dass Lena wirklich viel Geld verdient, weil das ist ja auch irgendwie etwas, was.
Natürlich.
Das muss man ja auch alles ertragen. Also das geht doch auch total auf die Birne, oder?
Wenn natürlich. Sowas
tagtäglich.
Ja.
Das wird oft nicht so mitgedacht, was man so für einen Stress ausgesetzt ist und was man so für Erlebnisse hat und so.
Ja.
Deswegen in dem Fall, also als Megastar, irgendwie auch okay, dass die so viel Kohle kriegen, wenn sie sowas aushalten müssen.
Ja, also die war wirklich sehr gut beieinander in der Zeit. Das war, glaube ich, so 2012, 13, also so nicht allzu lang nach dieser Grand Prix-Zeit. Aber es war wirklich interessant, sobald wir in irgendwie in den öffentlichen Räumen waren, zusammen ging das irgendwie los, die Blicke und das Angequatsche und so, und das ist schon auch wirklich krass, wenn man sich eigentlich nicht mehr im öffentlichen Raum bewegen kann. Das ist ein hoher Preis, den man da zahlt.
Ja, oder man macht es wie die Cowlitz Brothers und zieht einfach nach L.A.
Ja, das hat ja auch, genau, die sind ja wirklich weggezogen, weil die im Prinzip ein Camp vor ihrer Tür hatten. Ich kann man immer sagen, heul leise, du wolltest ja berühmt werden, aber na, das ist auch alles nicht so ohne.
Ja. Okay, zurück zum Jazz.
Ja, zurück zum Jazz. Ich war neulich, genau, ich war da in der Jazz Hall, das wollte ich erzählen. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Das hättest du natürlich geliebt bei einem Free Jazz Konzert. Und zwar, das war auch so eine zusammengewürfelte Band. William Parker, John Dykeman, Luis Vincente und Hammett Drake. Sagt dir da irgendjemand was von?
Ja, John Dykeman hat früher in Amsterdam gewohnt, und der hat auch mit so Kollegen von mir, den Stutterers Brüders, ich habe Jasper Stutterers und Onno.
Ja.
Robert, mit dem ich auch eine Band hatte früher, mit denen hat er auch zusammen gespielt und hat, glaube ich, die haben auch viele in der USA getourt auch. Das war immer irgendwie spannend, dass die das irgendwie hinbekommen haben. So.
Ja, der ist Amerikaner, der kommt also aus
ganze,
Nebraska.
Genau, ganze Touren da zu spielen, wahrscheinlich wegen ihm und so. Und deswegen waren die beiden oft mit dem da drüben. Und genau, ich kenne aus diesem Umfeld, kenne ich ihn so, ne? Also so freakiges, frees Amsterdamer Free-Jazz-Umfeld. Da war der irgendwie lange Zeit aktiv. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch da wohnt.
Das weiß ich auch nicht. Genau, der ist ja mehr oder weniger bei unsere Generation, der John Dykeman. Und Hammett Drake und William Parker, der Bassist, das sind echte Boomer. William Parker ist 71. Und das sind so, also der William Parker, der so ein bisschen auch so der Chef war, auch musikalisch, das ist jemand, der kommt wirklich aus diesem frühen Free-Jazz-Umfeld. Also nicht ganz früh, nicht 60er, aber der hat viel mit Cecil Taylor gespielt und auch mit Peter Brötzmann und ist so ein richtiger amerikanischer Free-Jazz-Veteran. Und das war irgendwie spannend. Cecil Taylor, hast du da einen Bezug so?
Ja, also ich hätte ihn gerne mal live gesehen, aber ich habe das Gefühl, irgendwann wollten die ja keiner mehr einladen, weil alle mal wussten, wenn wir den einladen, ist der Flügel kaputt dann.
Ja.
Es ist ja wirklich so, der hat mehrere Flügel einfach kaputt gespielt und das musste er erstmal schaffen.
Ja, also da wird wirklich reingedrescht bei Cecil Taylor, ne?
Da wird richtig reingedrescht, ja, ja. Und das muss man wirklich, also aus pianistischer Sicht, das ist fast unmöglich. Wie viele Konzerte werde ich jetzt gespielt haben? Auf jeden Fall bin ich jetzt so 20 Jahre mit dabei, so an Klavierkonzerte zu spielen und ich habe es wirklich ein einziges Mal, und das war in Istanbul, geschafft, nur eine Bassseite, die wahrscheinlich schon angesängelt war oder so, kaputt zu spielen. Es ist eigentlich nicht möglich.
Ja.
Man fragt sich auch, wie er das hinkriegt, so, aber der muss eine Wahnsinnskraft haben.
Ja, wenn man so Cecil Taylor hört, das ist auch jetzt soundmäßig gar nicht so weit weg von Conlon Nancarrow, sag ich mal. Wenn er die Klavierwalzen, so das Klavier, behandeln, Cecil Taylor wirklich, da wird gedrescht und gehackt. Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein ganz eigener Sound.
Lebt er noch,
Cecil Taylor? Nee, Cecil Taylor vor 5 Jahren gestorben. Was ich jetzt nur interessant fand, das war eigentlich ein klassisches Free-Jazz-Konzert. Also auf die Bühne, Anfang, jeder hat mal so seinen Spot, es verdichtet sich mal und wird mal so ein bisschen dünner oder so, gibt so kleine Solo-Spots, aber wie so ein Free-Jazz-Konzert halt läuft. Einfach durchspielen, 1,5 Stunden, keine Ahnung. Und am Ende dann wurde dann auch nochmal die Schlangenbeschwörerflöte rausgeholt und noch so ein paar, ja, so Percussion-Instrumente, aber so die meiste Zeit eigentlich Quartett, Free-Jazz, Trompete, Saxophon, Schlagzeug. Bass, das ist ja auch die Besetzung, die wir so von Ornette Coleman kennen, so die klassische Free-Jazz-Besetzung ohne Harmonieinstrument. Was ich jetzt nur spannend fand, du bist da ja auch mehr drin im Free-Jazz. So den Free-Jazz, den ich oft höre und auch live sehe, so in Europa, das ist ja, haben wir ja schon auch mal erarbeitet, das ist ja oft so auch so ein bisschen so auch dieses Free-Improv-Ding mit viel Einflüssen aus neuer Musik und sowas, ne?
Ja.
So ein bisschen.
Ja, oder elektronischer Musik.
Genau, alles genau, irgendwie so abstrakt und so. Auch als wir da neulich waren mit dem Phallus-Saxophon und sowas, da geht's auch, da ist die Ästhetik schon sehr drauf ausgelegt, kein Beat, nix Greifbares, alles möglichst abstrakt. Und wenn jemand irgendwas anbietet, dann ist eigentlich auch wichtig, dass die anderen Mitspieler möglichst was machen, was da im Kontrast zusteht und so. Ne? Das ist irgendwie so ein Spielmodus. Und was jetzt spannend war, das, was ich da live jetzt gehört habe, das erinnert wirklich auch eher so an so diese Free-Jazz-Platten, die ich so kenne aus den 60ern. Also Ornette Coleman, Orbert Eilers oder wie man das ausspricht. Solche Sachen, weil die auch wirklich sich dann nicht scheuen. Dann wird halt auch mal Swing gespielt zwischendurch. Einfach ein Straight-Ahead-Swing. Oder dann wird auch mal ein Groove gespielt. So ein Funk-Groove. Ja. Dann wird auch mal so ein Reggae-mäßiges Feeling entsteht da. Und wenn man merkt, oh, jetzt sind wir plötzlich alle in D-Dur, dann wird halt auch mal so ein bisschen abgegospelt zwischendurch oder so. Mhm. Das ist irgendwie...
Okay, ja.
Das war,
ist selten, ne? Ja. Es gibt's schon. Also es gibt's auch in der europäischen Free-Jazz-Kultur, hört man das schon mal, aber es ist stimmt, es ist wirklich wahnsinnig selten. Und ich finde auch zu selten.
Ja.
Ich finde auch, eigentlich sollte es ja keine Regeln geben. Das heißt ja, dass alles möglich ist. Das heißt, dass man sowas auch machen dürfte. Aber es wird oft davor zurückgeschreckt. Das hatten wir, glaube ich, in unserer Free-Jazz-Sendung, Folge 20, nochmal bitte nachhören. Auch so, dass ich habe das Gefühl, dass gerade die europäische freie Improvisation und Free-Jazz-Kultur totale Angst davor hat, weil sie fürchtet, das könnte dann ein Merkmal dafür sein, dass das zu kommerziell orientiert ist.
Ja, genau, weil man ist ja abstrakt, man hat keine Einflüsse und in dem Moment, wo ich einen Reggae-Groove spiele, ist ja irgendwie auch klar, worauf ich mich
beziehe. Musst ja sagen, dass du Bob Marley liebst.
Genau.
Ja, genau.
Und natürlich war es irgendwie so übergeordnet, war es Free-Jazz und Free-Jazz-Konzert und es also natürlich mit allem, was das so hörmäßig so mitbringt. Aber es war trotzdem interessant, dass man jetzt auch gerade bei dem William Parker und dem Hammett Drake, so den älteren Herren, merkt, da ist halt auch trotzdem ganz viel speziell amerikanische Musiktradition drin. Jazz-Tradition.
Mhm.
Und das war so ein Aha-Erlebnis zu sehen, dass man dann doch, dass so dieser gereckte Mittelfinger, den Free Jazz ja auch irgendwie immer hat, dass man den auch so ein bisschen einfahren kann und auch trotzdem irgendwie so warme Musik machen kann in so einem Kontext, die irgendwie auch einen Groove haben darf, grooven darf, irgendwie auch nochmal so anders resoniert, ohne so diesen Krampf der ständigen Subversivität.
Mhm.
Also das war ein richtiger Erkenntnismoment für mich.
Wie viele Leute waren da?
War voll. Pickepacke voll. Ja. Auch eher, ich sag mal, Leute, eher, sag ich mal, Jurassic Park, was so die,
das
Alter der Zuhörenden angeht.
Jurassic Park heißt ältere Leute, Dinos oder
Dinos.
Was?
Die Dinos. Das war jetzt eher das ältere Jazzpublikum. Ja.
Okay.
Ja, und auch wenig Kollegen, sehr wenig Kollegen.
Ja, die halten sich dann fern, ne?
Ja,
genau.
Jetzt, wer auch gespielt hat neulich in Hamburg, da bin ich wirklich traurig, da konnte ich nicht hin wegen Arbeit, Jerry Bergonzi. Im Brückenstern.
Den kenne ich gar nicht.
Jerry Bergonzi kennst du auf jeden Fall, weil das hatten deine ganzen Saxophonkollegen an der Hochschule. Der hat so Improvisationsschulen geschrieben, wie man zum Beispiel so fetzige Licks spielen kann über, so mit der Pentatonik zum Beispiel. Pentatonik in Quarten, das wäre okay. So ein Jerry Bergonzi-Ding. Fand ich irgendwie geil, dass der im Brückenstern spielt.
Ja, sowas habe ich mich lange Zeit verwehrt, weil ich ja keine Einflüsse haben wollte. Bei mir kommt ja alles aus mir heraus.
Natürlich, ist ja klar.
Ja. Erst seitdem es Open Studio gibt, Peter Morton und Adam Menes, öffne ich mich.
Beziehungsweise You'll Hear It heißt das als
universitären Zugang. Ja.
You'll Hear It heißt das als Podcast. Wenn ihr auf so Nerdkram steht und das auch nochmal vielleicht auch sogar ein bisschen besser und souveräner hören wollt, empfehle ich euch You'll Hear It, beziehungsweise Open Studio, das ist ein YouTube-Kanal, beziehungsweise ein Podcast von zwei ganz tollen amerikanischen Jazz-Pianisten, die auch sehr viel erklärbar machen.
Wirklich, und halt so anschaulich, und du kannst halt wirklich, die sind ja auch auf Instagram, ne? Es reicht ein Video und du hast dann erstmal zu tun. Wir haben es, glaube ich, schon ganz oft erwähnt, weil wir absolute Fans sind, weil es wirklich auch so viel auffängt, was uns früher nicht zur Verfügung stand. Mal schnell einfach mal jemanden dabei zusehen, wie er was genau umsetzt. Also eine ganz klare Nachvollziehbarkeit, das, was man sich eigentlich von seinen Lehrern so immer so ein bisschen gewünscht hat, wird da halt wahnsinnig anschaulich erklärt und immer nachvollziehbar auch gefilmt. So. Die Kamera ist immer da, wo du sie haben willst. Das ist wirklich etwas, wo ich dachte, das hätte ich einfach im Studium gern gehabt. So einfach mal Leute, die einem schnell mal zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Das macht, glaube ich, keiner besser als die beiden, oder?
Ja, absolut top. Also wirklich Wahnsinn. Ja. Hast du noch was?
Nö, also ich habe noch einiges, aber es ist jetzt auch schon wieder spät schon. Es ist wirklich schon spät. Und wir sollten vielleicht irgendwie noch was finden, um diesen Podcast auf einer heiteren Note enden zu lassen.
Ja, und da bist du ja nun der absolute Fachmann für, oder?
Ach so, sie haben rausgefunden, wie das eigentlich zustande kommt, dass Leute in Konzerten immer husten.
Ah, okay, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar liegt es am Bluthochdruck. Und da kannst du bestimmte, du kannst wohl bestimmte Tabletten lutschen, damit du weniger Bluthochdruck hast. Und dann musst du auch in solchen Momenten, wie wenn du gerade mal in der Oper bist oder im Orchester, nicht so oft husten. Weil es liegt einfach daran, dass Leute wahnsinnig aufgeregt sind, weil sie jetzt ruhig sein müssen. Der Puls steigt, Bluthochdruck, zack, geht nach oben. Und das ist wohl Verursacher für Reizhusten.
Genau. Okay. Und
dem kann man entgegenwirken. Wie gesagt, mich stört's ja selber nicht so, aber wir haben unser absoluter Lieblingspodcaster, Wolfgang M. Schmidt, nach wie vor beschwert er sich regelmäßig darüber, dass die Leute immer so laut husten und sich dann gegenseitig anstecken lassen in diesen hochkulturellen Räumen, und es lässt sich wohl was tun.
Ja, aber das ist ja total interessant, weil das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass ja in Orchesterkreisen, also nach meinem anekdotischen Wissen, ist es ja sehr beliebt, gegen Bühnenangst sogenannte Beta-Blocker, also Blutdruckmedikamente, einzunehmen. Also wäre das sinnvoll, wenn nicht nur die Leute auf der Bühne diese Beta-Blocker nehmen würden, sondern auch im Publikum.
Am besten verteilst du es gleich am Eingang so, wenn du das Tickets abreißen lässt, kriegst du halt so eine kleine Tablette irgendwie, du kommst erstmal richtig runter und dann hustest du auch nicht. Also das wäre vielleicht für die Staatstheater und Opern dieses Landes mal eine Maßnahme. Außerdem könnte man dann mit der Pharmaindustrie gemeinsame Sache machen. Diese Folge wird präsentiert von Bayer.
Ganz toll.
Ganz, ganz tolles Pharmaunternehmen. Ja,
tolle Produkte.
Ja, und auch die Werkself, großartig.
Ja, natürlich, Bayer Leverkusen. Corporate Fußball ist ja ein Ding für uns.
Das ist
ein
absolutes Ding, ja. Aber da ist es Tradition.
Ob wir das sagen dürfen, dass wir natürlich immer noch große Fans von Red Bull Leipzig sind?
Also da gab es wirklich viel Ärger, muss man wirklich sagen. Also, jetzt gehen wir da nochmal drauf ein. Da gehen die Gemüter wirklich, also da passiert so einiges, wenn man sich da dementsprechend mal äußert. Uns ist Fußball wirklich gänzlich Wurst, das muss man ja wirklich mal sagen. Obwohl wir aus so einem St. Pauli-Umfeld kommen, wo ja auch immer behauptet wurde, dass das mit Tradition und Werten irgendwie einhergeht. Und ich glaube aber, wenn man das wirklich glaubt, dass Fußball über so Tradition und Werte, dass das eine große Rolle spielt, vor allem bei Bundesliga-Clubs, dann ist man, glaube ich, einer ziemlich perfiden Werbestrategie auf den Leim gegangen.
Ja, das ist...
Ich würde dazu eigentlich gar nicht mehr so viel sagen wollen, außer dass mir Fußball Wurst ist. Es gibt einen großartigen Podcast dazu, Wohlstand für alle, der sich genau mit diesem Thema mal befasst. Bitte hört den doch dazu. Da wird relativ gut mal erklärt, warum es eigentlich keinen großen Unterschied macht, wer jetzt was im Namen trägt oder sich sponsern lässt von irgendwem und so. Das ist alles eine ziemlich große Sauerei. Uns ist Fußball Wurst. Wir sagen Fußballclubs, egal, Jazzclubs, yeah.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gänzlich uninteressiert bin an Fußball. Ich brauche da aber immer einen Segway. Also entweder der Umweg über die Sportwette oder ich merke immer, dass ich so ab Mitte der Rückrunde, da laufe ich immer wieder heiß, weil ich brauche immer eine Story. Ja. Weißt du? So ein Abstiegskampf, ein Aufstiegskampf, ein Klassenerhalt. Wenn es eine Story gibt, dann bin ich auch emotional involviert. Aber so eine Hinrunde, das ist bisher ein reines Punktegesammeln, ein reines Schnarchfest. Das kann ich mir wirklich nur mit Sportwetten irgendwie schön machen.
Schön reden.
So einen Fußballnachmittag. Aber gegen Ende der Saison, da wird's immer interessant.
Um die Brücke zu schlagen zu unserem Jazz-Podcast, also sowohl in der Fußballkultur als auch in der Jazzkultur wird ja viel über Werte und Tradition geredet.
Ja.
Das ist ja schon beides so ein Ding, oder?
Ja,
und,
das stimmt.
Welche der beiden Kulturen wird diesem Anspruch eigentlich gerechter?
Gute Frage.
Ich würde sagen Jazzkultur. Sponsoren, das machen natürlich die in der Bundesliga deutlich besser als in der Jazzkultur. Ja. Wird wenig gesponsert.
Ja.
Also da erwarten wir noch das Qatar Air Jazz Festival.
Die Red Bull Big Band.
Die Jazz Bull Red Bull Big Band Qatar Air Jazz Festival oder so, gibt's ja alles noch nicht.
Das wäre doch schön.
Das wäre doch irgendwie auch mal angebracht.
Die Jägermeister Jazz Liga.
Die Jägermeister Jazz Liga. Da würden auch ordentliche Gehälter mal irgendwie vom Stapel gelassen werden.
So, mehr Sponsoring im Jazz bitte. Auch Corporate Sponsoring. Ja. Da gibt es bestimmt tolle Produkte. Die Jux Weindepot Combo. Da kann ich mir einiges vorstellen.
Gehälter versus Idealismus auch so, ne? Also, wo gibt's eigentlich mehr Idealismus? Den Spielern geht's schon ums Spiel. Das würde ich ihnen jetzt irgendwie nicht absprechen wollen. Ich glaube, die spielen gerne. Also
das
sowohl die
auch.
Spieler beim Jazz als auch beim Fußball, die spielen, glaube ich, wahrscheinlich alle gleich gerne.
So wie die Jazzer.
Sind so die idealistischen, aber das Umfeld in der Bundesliga, dem ist der Sport egal. Im Jazzclub anders. Im Jazzclub ist das Umfeld um die Spielenden wahnsinnig interessiert an der Musik, eigentlich vom Idealismus getrieben. Deswegen auch, da gewinnt der Jazzclub deutlich.
Absolut.
Und der Bundesliga-Club bleibt im Hintertreffen.
Red Bull Big Band. Her damit.
Red Bull Big Band.
Oder die Monster Big Band.
Ja, das wäre es eigentlich. Ja. Monster Energy Big Band.
Ja.
Das wäre gut.
Also, da bin ich total offen für. Interessante Lehre, nichts emotionalisiert doch den Kerndeutschen so sehr wie das Thema Fußball. Immer wieder interessant.
Man, muss man wirklich sagen.
Man glaubt es ja nicht, aber die Leitungen laufen heiß.
Die Leitungen laufen wirklich heiß.
Was ist da los, liebe Allmanns? Was habt ihr mit eurem Fußball? Ja. Tatort und Fußball, das scheint die deutsche Seele im Kern zu treffen.
Ich finde das auch vollkommen okay. Die Leute sollen sich interessieren, wofür sie wollen.
Ja.
So. Was mich so ein bisschen an diesem Fußballding so nervt, das ist halt immer, dadurch, dass es ja so eine Clubkultur ist, so dieses gemeinnützige Ding so ja auch ausgenutzt wird. Die haben steuerliche Vergünstigungen und alles. Und letztlich ist Bundesliga ja nichts anderes als so ein Taylor Swift-Konzert. So. Und das halt jede Woche.
Mhm.
Und Taylor Swift behauptet ja jetzt auch nicht so, dass es ein Club ist, der der Allgemeinheit dient. Hier, die Tickets sind umsonst oder so. Das wäre ja eigentlich eine gute Sache, wenn es halt einfach Fußball umsonst gäbe, dann wäre dieser Anspruch zur Allgemeinnützigkeit auch irgendwie gerechtfertigt. Aber es wird ja nur Kohle gemacht überall. Und das nervt mich so ein bisschen. Ne? Immer dieses Behaupten der Tradition, der Werte, alles unter der Gemeinnützigkeit einer Fußballkultur, der Allgemeinheit dienen würde. Ja. Und letztlich ist es schlimmstes kapitalistisches Gehabe. Wenn man das zugeben würde, dann fände ich das okay. Und da gibt's auch einen Club, den wir beide ins Herz geschlossen haben, der das tut, der da kein Hehl draus macht. Wir wollen jetzt nicht sagen, welcher das ist, sonst laufen die Leitungen wieder heiß. Und das ist eigentlich auch alles, was man dazu sagen kann, so, ne? Aber egal, wir sind echt kein Fußball-Podcast.
Warum nicht?
Das ist mir wirklich wurscht, ja.
Sehr gut.
Aber das war doch ganz heitere Note jetzt, oder?
Jetzt haben wir
mit ein paar Leuten angelegt.
Ja.
Ja, jetzt gibt's wieder Ärger und Asterix Westphal muss wieder angerufen werden.
Okay, toll.
Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal mit kickenden, zwingenden Grüßen.
Mit kickenden Grüßen, sehr gut.
Das ist die Jubiläumsfolge nächste Woche schon, die 40. Da machen wir eine Party, glaube ich. Ne?
Ja, was machen wir denn zur 40. eigentlich? Brauchen wir wieder vielleicht ein schönes Thema? Das überlegen wir uns noch.
Das überlegen wir uns noch.
Okay,
okay, macht es gut und genau, viel Spaß. Geht lieber mal in den Jazzclub anstatt in den Fußballclub.
Ja, anstatt in Stadion.
Genau.
Ja, genau.
Also.
Und macht's gut. Ciao.
Tschüss. Ciao.